Vom Buch Biblische Führung und Leitung, heute das Thema Finanzen der Gemeinde. Ich lese mal hier Lukas 14, 28. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung? Lukas 14, 28. Ja. Ich muss sagen von mir selbst, dass das Thema Finanzen in der Gemeinde, wie kann man sagen, dass ich da nicht ganz locker bin in diesem Thema. Lass mich das anders ausdrücken. Das ist ein bisschen so weltlich, ja weltlich. Ne? Wir denken ja Gemeinde, christliche Gemeinde, da geht es um Geistliches, ne, und Geld, Finanzen ist so weltlich, so materiell, ne. Am besten wäre es, wenn wir uns darüber keine Gedanken machen müssten, ne? Und viele machen genau das, die sagen, lass uns das Thema vergessen, schieben wir das Thema in die Schublade, ne? Und so blenden wir das Thema aus, aber wir werden sehen, dass das nicht gut ist. Wir wollen gute, wachsende und große Gemeinden, ne? Das habe ich ja öfter betont, nicht wegen Eitelkeit oder so, sondern ja, dass das Reich Gottes wächst, dass das Evangelium mehr gepredigt wird und so weiter. Deswegen wollen wir wachsende und große Gemeinde und gute Gemeinde sowieso. Ich möchte ja Mitglied einer guten Gemeinde sein, einer, ne, die das Wort richtig predigt, die, wo wir Gemeinschaft haben, wo viel Gebet ist und so. Ne. Aber das hängt auch vom Thema Finanzen ab. Eine große Gemeinde mit einem großen Gotteshaus oder wie man sagt, ein großes Versammlungsraum, das kostet. Oder schön gestaltet, schön geschmückt, sauber, alles kostet. Deswegen, hier dürfen wir nicht naiv sein. Das fällt ja nicht vom Himmel in diesem Sinne. Es fällt ja schon vom Himmel, Gott schickt das Geld, aber er benutzt dafür die Menschen, ne? Seine Boten. Schon zu Zeiten des Neuen Testament war es nicht anders. Ja, Jesus hat ja Brot vermehrt und Fisch, ne, für die 5000 Menschen. Und das könnte so uns zum Gedanken bringen, dass Jesus das ständig gemacht hat. Einmal hat er auch hier dieses Wunder des großen Fischfangs gemacht. Zu Petrus gesagt, geh hin und werfe das Netz auf der anderen Seite vom Boot. Da hat es getan und sehr viel Fisch gefangen. Und wir könnten so auf dem Fehlgedanken ausrutschen und denken, ja guck mal, jeden Tag, als die Jünger Hunger hatten, was hat Jesus gemacht? Hier irgendwie 1000 Fische gefangen auf Fingerschnipsen oder Brot und Fisch vermehrt und so. Ne? Nur Wunder über Wunder. Ne? Aber wenn wir genau hinschauen, dann war das nicht so, sondern Wundern waren immer Wundern. Und Wundern geschehen nicht auf Bestellung, bestehen nicht automatisch, sondern sind immer so eine Ausnahme, etwas Besonderes. Ansonsten wären sie ja nicht etwas Besonderes. Was war denn der Alltag, finanzieller Alltag von Jesus? Lukas 8, Vers 3, da steht, dass es Menschen gab, zum Beispiel hier Frauen werden genannt in diesem Fall, die Jesus unterstützt hatten mit Spenden. Ja, Spenden. So hat Jesus und seine Jünger überlebt. Irgendwelche Menschen haben gespendet, Geld gegeben. Einmal hat Jesus dem Judas gesagt, geh hin und kaufe Brot. Ne? Das heißt, oder einmal hier, als Jesus beim Brunnen in Samaria war, sind seine Jünger zur Stadt gegangen, um Brot zu kaufen, ne? Brot zu kaufen. Das heißt, die Jünger mussten ja schon das Essen organisieren, Sachen kaufen. Woher hatten sie das Geld? Ja, aus der Kasse. Und woher wissen wir, dass sie eine Kasse hatten? Weil wir wissen, Judas hat geklaut von der Kasse, weil er der Kassierer war. Und so wissen wir ganz vieles über die Finanzen von Jesus und seine Bewegung. Und lernen wir ganz, ganz wichtige Botschaften. Ganz, ganz tolle, ganz interessante sogar. Witzige, ne? Später hat Jesus seinen Jüngern angeordnet, dass die Arbeit im Reich Gottes von denen finanziert werden soll, die das Evangelium hören. Es hat lange gedauert, bis ich das so verstanden habe, was hier in diesem Vers steht. Lukas 10, Vers 11, in demselben Haus aber bleibt und esst und trinkt das, was man euch vorsetzt, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus ins andere. Lukas 10, 7. Was Jesus damit meint ist, wer das Evangelium verkündet, wer das Evangelium lehrt, wer ein Bibellehrer ist, wer ein Prediger des Wort Gottes ist, er soll davon leben, von was die Leuten ihn geben. Das heißt, die Menschen, denen er das Wort Gottes beibringt, denen er predigt. So wie Jesus, der hat gepredigt und die Leute haben gespendet. Genau das Gleiche meint Jesus mit seinen Jüngern. Auch der Apostel Paulus und die anderen Apostel wurden meistens von den Gemeinden bezahlt, in die sie arbeiteten. 1. Korinther 9, 6. Okay, das steht ja nicht so. Alle Aposteln bekommen Lohn. Aber lass mal hier mal aufschlagen. Hier 1. Korinther 9, 6. Da werdet ihr schon verstehen, was ich meine. 1. Korinther 9, 6. Da steht: Oder sind nur ich und Barnabas nicht berechtigt, die Arbeit zu unterlassen? Das heißt, hier sagt Paulus im vorherigen Vers, sind wir nicht berechtigt, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie auch die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Käfers? Oder sind nur ich und Barnabas nicht berechtigt, die Arbeit zu unterlassen? Das heißt, er nennt die anderen Apostel und sagt, die anderen Apostel, die hatten das Anrecht, eine Ehefrau mit sich zu führen, in ihren Missionsreisen. Und die hatten auch das Anrecht, die Arbeit zu unterlassen. Das heißt, die mussten nicht säkulär arbeiten. Sie mussten nicht hier einen Beruf nachgehen, um sich zu versorgen, sondern die hatten das Anrecht, die Arbeit zu unterlassen. Das heißt, dass die Gemeinde, wo sie gearbeitet haben, wo sie gepredigt haben, sie versorgt hat. Das heißt, einen Lohn bezahlt hat, Geld bezahlt hat. Okay, muss man schon vielleicht zweimal lesen, um das zu verstehen. Aber so steht es da. Paulus hat gesagt, nur ich und Barnabas. Das heißt, alle anderen dürfen das. Warum dürfen alle anderen das und nur wir nicht? Er beschwert sich. Und so können wir umgekehrt verstehen, okay, dann alle anderen haben Lohn bekommen von den Gemeinden, wo sie gearbeitet haben. Deswegen ist ja, okay, die Grundlage, die Menschen, die in der Gemeinde arbeiten, Pastor, Bibellehrer oder die anderen Evangelisten und so, die dürfen, die haben das Anrecht, wenn möglich, für ihre Arbeit bezahlt zu werden. Ich sage mal, wenn möglich. Es gibt ja Gemeinden, die ja nicht das Geld haben für alle möglichen Mitarbeiter zu bezahlen. Es gibt ja viele freiwillige Mitarbeiter, Älteste, Diakone und es gibt ja sogar freiwillige Pastoren, kenne ich. Ich kenne Pastoren, die hier eine Firma haben oder so und dann zur Gemeinde sagen, ihr braucht mich nicht zu bezahlen, weil die Gemeinde vielleicht klein ist oder die Gemeinde hat schon zwei andere Pastoren oder so. Okay, es gibt ja Freiwillige, wie hier Paulus und Barnabas. Die waren freiwillig, aber Paulus hat gesagt, okay, ich bin freiwillig, aber ich könnte eigentlich, habe ich das Anrecht. Nur weil ich habe das Anrecht, nicht darauf bestanden, sondern er hat gemerkt, die Gemeinde kann das nicht. Die Gemeinde hatte nicht die Mittel dafür. Deswegen hat er gesagt, okay, aber eigentlich sollte die Gemeinde das tun. Nächste Frage, wie geht man mit Geld um in der Gemeinde? Man könnte meinen, dass in einer kleinen Gemeinde, wenn sie anfängt, wenn sie klein ist, paar Monate alt und so, dass die korrekte Verwaltung der Finanzen dann nicht so wichtig wäre. Ach, die Gemeinde ist klein, da muss man nicht auf jeden Cent gucken, alles protokollieren, alles notieren und so. Nein, aber dieser Gedanke ist falsch. Weil wenn man ja schon falsch anfängt, wann will man das später korrigieren? Hier Lukas 16, Vers 10. Wer im Geringen treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Lukas 16,10. Ja, wenn man so anfängt und sagt, ja, die Gemeinde ist klein, deswegen lasst uns alles so unter der Hand machen, das ist falsch. Man muss ja schon von vornherein anfangen. Warum? Weil wir wachsen wollen. Wir wollen groß werden. Ich hoffe, dass ihr das auch wollt. Groß werden, wachsen. Und wer wachsen will, der muss so denken, als wäre er groß. Oder wie kann ich das anders erklären? Damit wir wachsen können, damit eine Gemeinde wächst, braucht sie das Vertrauen der Mitglieder. Dass die Mitglieder denken, diese Gemeinde wird irgendwann mal groß werden. Dass die Gemeinde das merkt. Oh, das ist eine Gemeinde, die hat eine Zukunft. Die ist zukunftsträchtig. Und man merkt sowas zum Beispiel in solche Sachen, wie man mit dem Geld umgeht. Ob alles korrekt, transparent. Dieses Wort transparent, das werden wir noch öfter heute hören. Egal, ob eine Gemeinde klein oder groß ist, die Grundlagen sind immer die gleichen. Grundlagen, das muss jeder Pastor, jeder Ältester, jeder Diakon drauf haben. Alle Eingänge und Ausgänge in bar müssen protokolliert werden. Und die nicht in bar sind, müssen dann nicht protokolliert werden. Ja, das ist so, dass ja Eingänge und Auszahlungen, die vom Bankkonto gemacht werden, die werden ja, ne, die erscheinen im Kontoauszug. Im Kontoauszug. Deswegen kann er später der Schatzmeister oder wie das heißt, ne, kann er das später nachvollziehen anhand vom Kontoauszug. Deswegen, okay, wenn jetzt eingezahlt wurde im Konto oder wenn vom Konto etwas bezahlt wurde, dann braucht man ja auch die Rechnung, die da entspricht. Wenn er vom Konto irgendwie, weiß nicht, 50 Euro rausgeht, dann muss man wissen, wofür waren diese 50 Euro? Versteht ihr? Da muss man dann auch eine Rechnung haben, die, wo man sagt, okay, diese 50 Euro, die waren, um dies und das zu bezahlen. Deswegen, okay, dann braucht man schon diese Rechnung. Deswegen alles, ne, korrekt machen. Immer die Rechnungen aufheben, den Geldfluss protokollieren. Klingt alles kompliziert, aber wenn man das einmal macht, merkt man, das ist nicht so schwer. Immer die Rechnung aufheben, hier eine Mappe haben für diese Sachen, wo man dann immer die Rechnungen da reinwirft und einen Zettel haben, wo man die Sachen notiert, die Eingänge oder so. Alles muss korrekt archiviert werden. Das heißt, diese Mappe, wo alles reinkommt. Alles reinkommt und wenn dann das neue Jahr anfängt, macht man hier, nimmt man die Kontoauszüge und alle Rechnungen und dann macht man hier die Buchführung. Wenn die Gemeinde klein ist, wenn die Gemeinde groß ist, dann haben die meisten Gemeinden einen, ne, Steuerberater, der das macht, oder ein Mitglied der Gemeinde, der sich da gut auskennt in diesem Bereich. Auch die kleinsten Bewegungen müssen zwingend protokolliert werden, um Probleme zu verhindern. Ja, weil ihr wisst schon, in der Buchführung fällt hier jeden Cent auf, weil, ne, ich weiß noch, als ich klein war, hatte mein Vater auch eine Firma eine Zeit lang und er hat sich total geärgert, als er dann die Buchführung machen musste, weil er hat das ja alles noch damals per Hand berechnet, ne, und wenn da irgendwas nicht gestimmt hat, dann ist er, ne, an die Decke gegangen, weil, oh, was ist falsch, wo war mein Fehler, was habe ich falsch berechnet, versteht ihr? Ja, jeden Cent, das muss dann passen am Ende. Die Summe aller Ausgaben und die Summe aller Einnahmen, ne, und dann gibt es eine Differenz und diese Differenz muss dann in der Kasse sein und so weiter. Das heißt, alles muss passen. Eine korrekte Buchführung erleichtert es auch, zukünftige Projekte besser zu planen, weil man eine bessere Ahnung hat, wie es der Gemeinde finanziell geht. Ja klar, wenn man die Buchführung macht, dann weiß man, oh, jeden Monat kommen so und so viele Euros rein und so viele gehen raus und so. Und wenn jemand sagt, wie wäre es, wenn wir ein Projekt machen, egal welches, ne, das Kirchengebäude renovieren zum Beispiel oder ein Kirchengebäude zu bauen oder ein, ne, ein Grundstück zu kaufen oder sowas, ne, dann hat man schon eine Ahnung, würde das klappen oder nicht, wenn man ja immer die Buchführung immer korrekt macht. Die nächste Frage auf der nächsten Seite. Mehr Geld, ne? Mehr Geld. Ich rede aus eigener Erfahrung. Weil viele denken, also ich früher, nur sparsam sein und die Rechnungen bezahlen, dann geht hoffentlich alles gut. Ne? Klingt schön, dieser Satz, aber ich werde versuchen, euch zu beweisen, dass wir am besten anders denken. Nur die Rechnungen bezahlen und dann geht hoffentlich alles gut. Nein. Der Umgang mit den Finanzen einer Gemeinde sollte sich nicht darauf begrenzen, die Rechnungen zu bezahlen. Ressourcenweise zu verwalten ist sehr wichtig. Es geht um mehr. Es geht um mehr als Rechnungen bezahlen. Sondern man sollte investieren. Und wenn wir in Investment denken, denken wir vielleicht, ja, investieren in der Börse oder so, oder investieren in Aktien oder so. Was kann man in einer Gemeinde investieren? Eine Gemeinde ist ja keine Firma, ne? Aber ich werde versuchen, euch zu überzeugen, dass ja auch in der Gemeinde wir vieles investieren können. Sowas wie investieren gibt in der Gemeinde. Punkt Nummer 1. Erstes Argument in dieser Richtung, dass man doch im Reich Gottes investieren kann, Geld investieren kann. Punkt Nummer 1. Erstes Beispiel. Die Kinder werden viel mehr davon haben, wenn die Kinderarbeit mit gutem Arbeitsmaterial ausgestattet ist und die Mitarbeiter gut ausgebildet sind. Wenn hier die Schwestern oder Brüder, die die Kinderarbeit machen, von der Gemeinde zu einer Schulung geschickt wurden, Wochenendeschulung oder so ein Seminar irgendwo, wo sie gelernt haben, wie man hier eine Geschichte erzählt den Kindern, wie man mit den Kindern richtig umgeht und so, ein bisschen Psychologie und so, sowas, versteht ihr das? Gelernt haben in einem Seminar, dann können sie die Arbeit besser machen, als wenn sie einfach nur da, ich muss auf diese Kinder aufpassen, dass sie den Gottesdienst nicht stören, hier viel Schokolade austeilen oder so, ne, dann werden sie schon still bleiben. Versteht ihr? Da ist schon ein Unterschied, was die Kinder lernen werden. Ob die Kinder jetzt mit einer Bibelgeschichte im Kopf zu Hause gehen oder wenn sie nur mit Schokolade im Bauch nach Hause gehen. Versteht ihr? Da ist schon ein Unterschied. Die gute Arbeitsmaterialien. Wenn die Kinder da hier Blätter mit biblische Zeichnungen haben, wo sie malen können, ne? Oder wenn sie hier nur ein Blatt Papier haben, wo der Lehrer sagt, hier habt ihr hier einen Stift, ein schwarzer Stift, zeichnet irgendetwas, zeichnet ein Haus, eine Blume oder so, ne? Das ist ja schon ein Unterschied, wenn da ein Blatt Papier ist, wo da eine biblische Geschichte, ne, skizziert ist, wo das Kind dann, ne, hier David und Goliath malen kann mit bunte Stifte. Versteht ihr? Das ist ja schon ein Unterschied. Und das alles, ja, kommt, ja, hat das Hintergrund dem Geld. Das kostet. Das muss bezahlt werden. Und das ist ja eine Investition. Versteht ihr? Deswegen sage ich, investieren. Wir können Geld in das Geistliche investieren. Punkt Nummer 2. Zweites Beispiel. Die Gemeinde wird mehr vom Lobpreis haben, wenn die Band gute Musikinstrumente hat und die Musiker gut ausgebildet sind. Auch so ein Beispiel. Wenn ja die Musiker hier ein bisschen da auf ihre Instrumente schlagen, keine Ahnung haben, da ein bisschen so machen, was sie meinen, was sie so irgendwie aufgegriffen haben, ne? Ist schon was anderes, als wenn die Gemeinde sagt, so lieber Bruder, liebe Schwester, du hast das Talent in der Musik, wir werden dir eine Schulung bezahlen in eine Musikschule, ne, damit du dich perfektionierst in Musizieren. Ne? Oder wenn hier der Bruder, die Schwester hier eine ganz alte Gitarre hat, die schon auseinanderfällt, ne, und wo die Saiten alle so ein bisschen ungestimmt sind, da, und ne, gibt sein Bestes, aber das ist ja, ne? Es ist schon ein Unterschied, als wenn die Gemeinde sagt, hier, hör mal zu, wir kaufen jetzt eine ganz gute Gitarre, damit das ja ganz toll klingt und so. Wir kaufen noch eine Anlage, wir kaufen hier einen tollen Lautsprecher und so, damit das ja schön rüberkommt, damit alle Mitglieder bis die letzte Reihe das auch gut hören kann, was du da spielst und singst und einen guten Mikrofon, verstehst du? Da ist schon ein Unterschied und das alles hängt vom Geld ab, ne? Punkt Nummer 3. Wenn der Gemeindeleiter einen vernünftigen Lohn erhält und nicht am Rande des Existenzminimums lebt oder sich vielleicht einen Nebenjob nehmen muss, dann hat er mehr Freude in seiner Arbeit, kann sich Bücher kaufen, um die Predigt und Lehre besser vorbereiten. Das heißt, wenn ja der Pastor der Gemeinde so wenig Geld bekommt, dass er ja keine Bücher kaufen kann, Dann kann er sich auch dann nicht so gut vorbereiten auf die Predigt. Und dann nachher beschweren sich alle, ja, guck mal, der Pastor, der hat sich gar nicht vorbereitet auf die Predigt. Ja, verstehst du, ne? Er braucht ja auch seine Bücher, sein Material, wo er forschen kann, ne? Ist so ein Beispiel. Oder wenn der Pastor zur Gemeinde zum Gottesdienst kommt, völlig ermüdet, ne? Und der Pastor, ne, der ist ja gar nicht, seine Predigt ist gar nicht interessant, ne, weil er immer so müde ist. Ja klar, weil er dann einen Nebenjob haben muss, weil die Gemeinde ihm nicht bezahlt. Versteht ihr? Das ist ja alles verbunden. Die Finanzen sind ja verbunden mit ganz vielen Sachen. Oder wenn er am Rande des Existenzminimums ist und er sich jede Woche Sorgen machen muss, woher er das Essen kaufen soll für seine Frau, für seine Kinder, dann ist er ja gar nicht so glücklich, nicht so gut drauf, wenn er, ne, diese Sorge nicht hat. Und hier, interessant, 1. Timotheus 5, Vers 17. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden. Eine andere mögliche Übersetzung wäre doppelten Lohn. Das heißt, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelten Lohn wert geachtet werden. Das ist ja die korrekte Übersetzung. Man kann so oder so übersetzen. Aber, wie kann man sagen, in Firmen ist es so. Wenn ein Mitarbeiter in einer Firma gut arbeitet, dann versucht der Chef, ihn zu behalten. Und er tut es dadurch auch, unter anderem, dass er sagt, hier ein bisschen Lohnerhöhung, ne? Dann behalten wir dich, dann musst du nicht dich woanders bewerben, ne? So ist es ja auch in der Gemeinde. Wenn ja ein Ältester, ein Pastor sich Mühe gibt, gut predigt und so weiter, ne, dann könnte die Gemeinde hingehen und sagen, guck mal, ne, bevor hier der Pastor sich einen anderen Job suchen muss, lass uns seinen Lohn erhöhen, ne? Oder auch, weil er sich Mühe gibt. Es gibt ja Ältesten und Pastoren, die, verstehst du, die pfeifen drauf, sich gut vorzubereiten. Sagen, warum muss ich mich gut vorzubereiten, wenn ich predige, weißt was? Das mache ich mit links, ne? Da gibt es so einen Witz, was man so unter Pastoren erzählt, dass ein Pastor sich irgendwann gebrüstet hat, hat gesagt, meine Predigt bereite ich vom Weg von meiner Wohnung zur Kirche, ne? Damit wollte er sagen, dass er sich sehr, sehr wenig vorbereitet, ne? Dann hat die Gemeinde ihm eine Wohnung besorgt, ganz, ganz weit weg von der Kirche, ne? Dass er dann einen langen Weg hatte von zu Hause bis zur Kirche, dass er sich besser vorbereiten konnte. Okay, das ist ja ein Witz. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich geschehen ist. Aber die Gemeinde möchte eine gute Predigt haben. Und wenn der Pastor gut predigt, ne, dann denkt man, oh, guck mal, er predigt gut, den wollen wir behalten, ne? Dann ein bisschen mehr Lohn kann dabei helfen, ne? Dass der Pastor sich nicht eine andere Gemeinde sucht, wo es besser bezahlt wird, ne? 1. Timotheus 5, Vers 18, der nächste Vers. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. 1. Timotheus 5, 18. Ja, wenn der Pastor gut predigt, dann wächst die Gemeinde. Oft. Nicht immer, aber oft wächst dann die Gemeinde. Wenn der Pastor eine gute Arbeit macht, wächst die Gemeinde. Dann hat die Gemeinde mehr Geld. Und was machen dann viele Gemeinden? Toll, ne? Der Pastor macht eine gute Arbeit, jetzt hat die Gemeinde viel Geld. Halleluja, das Konto von der Gemeinde ist, ne, ist voll. Aber hier steht, du sollst den Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Das heißt, der, ne, damals haben sie das noch, das heißt vor 2000 Jahren, vor 3000 Jahren, als hier, weil Paulus zitiert hier einen Text des Alten Testaments, das heißt, vor 3000 Jahren, als das hier geschrieben wurde, als Gott dieses Gesetz gegeben hat, Gott ist hingegangen und hat gesagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Gott hat dieses Gebot gegeben und viele denken, Gott will nicht, dass, ne, der Ochsen hungert, ne? Okay, ist schon so. Das heißt, dass schon vor 3000 Jahren ein Stück Tierschutz da war, ne, viele denken, Tierschutz, das ist eine Erfindung von heute. Nee, damals gab's auch schon Gesetze für den Schutz von Tieren. Und was ist denn das Unmenschliche in der Situation, was man nicht darf, tun darf? Den Ochsen den Maul verbinden, der Ochsen drischt, das heißt, er läuft über den Korn, er sieht den Korn aber darf den Korn nicht essen. Das heißt, der Korn ist vor seinem Mund, aber er darf das nicht essen. Und das ist Quälerei. Und so ähnlich, ne, ein Mitarbeiter einer Firma, er arbeitet gut, er gibt sein Bestes, die Firma wächst, die Firma hat viel Umsatz, aber die Mitarbeiter verdienen ganz wenig. Nur der Chef, der füllt sich die Taschen, aber die Mitarbeiter, ne, die rackern sich ab, aber verdienen nicht, profitieren nicht von der Tatsache, dass es der Firma gut geht. Das heißt, von ihrer eigenen Arbeit, von ihrer eigenen Mühe, dann sagen die, weißt du was, warum soll ich mich hier die Mühe geben? Ich komme hier, arbeite hier meine 8 Stunden, mache hier meine innerliche Kündigung, ich arbeite hier nur das Minimum, ich arbeite nur, wenn der Chef zuguckt, ansonsten mache ich Pause oder so, ne? Warum soll ich mich eine Mühe geben, wenn sowieso nichts nicht mehr verdiene, als wenn ich mir Mühe mache? Ne? Ja, die gleichen Prinzipien gelten auch in der Gemeinde. Wenn es der Gemeinde gut geht, warum soll dann die Gemeinde nicht dem Pastor das dann auch ein Stück davon abgeben? Weil es ja ist ja auch ein Ergebnis seiner Arbeit, dass ne, die Gemeinde gewachsen ist. Das sind ja alles biblische Prinzipien, die auch sehr stark auf logische Prinzipien basieren. Meine Argumentation hier ist, Beispiele zu sagen, wie man ja in der Gemeinde investieren kann. Ne? Wenn man den Pastor einen besseren Lohn bezahlt, freut er sich mehr, hat er mehr Lust, sich noch mehr vorzubereiten oder tolle Predigten zu machen oder neue Ideen zu haben für die Gemeinde und so weiter. Das ist eine Art, wie man investiert in das Geistliche, wie man von Geld Geist machen kann sozusagen. Klingt schlimm, aber ich versuche das euch zu beweisen, deswegen ausnahmsweise habe ich hier mal 7 Argumente benutzt. Der 4., wenn die Gemeindebibliothek mit guten Büchern ausgestattet ist und den Mitgliedern zur Verfügung stellt, haben die Mitglieder Zugang zu gute christliche Literatur. Ich bin ein Verteidiger der Gemeindebibliothek, dass in jeder Gemeinde Bücher zur Verfügung stehen, dass die Mitglieder der Gemeinde die Bücher alle nicht kaufen müssen, sondern die können sich die Bücher leihen von der Gemeinde, so dass auch die Armen Zugang haben zu gute christliche Literatur, wo sie was lernen können, wo die Bücher, sagen wir so, gute, ausgesuchte Bücher da zur Verfügung stehen. Und das alles kostet, aber das alles hat ja auch ein Ergebnis. Wenn alle Mitglieder der Gemeinde viele gute Bücher gelesen haben, ja, dann ist die Geistlichkeit der Gemeinde gewachsen, ist besser. Nummer 5, wenn die Gemeinde gute Schulungen und Seminare bietet. Ja, Gemeinde bietet Schulungen, lädt einen Bibellehrer von einer anderen Gemeinde oder von einem Bibelseminar oder von einer Hochschule ein zur Gemeinde, ein Seminar zu halten. Ja, das alles hat Kosten, das Seminar selbst, das Essen und der Lohn vom Prediger und so weiter. Hat alles Kosten. Oder Seminare, ne? Alles kostet. Punkt Nummer 6. Wenn die Gemeinde Mission unterstützen will im In- und Ausland. Ja, die Gemeinde will Mission unterstützen. Die Gemeinde will sich freuen, dass in der nächsten Stadt oder da eine Gemeinde, eine kleine Gemeinde gibt, die wachsen will und braucht Unterstützung, finanzielle Unterstützung. Wenn die Gemeinde das tut, ne, und sieht, guck mal, wir haben da 5 Jahre lang diese Gemeinde geholfen, die ist gewachsen und da gibt's viel, viel mehr Menschen, die ne, jetzt an Jesus glauben und dann merkt ihr, ne, wie Geld investiert wird in der geistlichen Sache und man hat einen geistlichen Profit sozusagen, wo das Geistliche gewachsen ist. Und Punkt Nummer 7, wenn die Gemeinde viele Aktivitäten organisieren will, wie Freizeiten, Spaziergänge, Seminare und so weiter, Freizeiten, das ist etwas, was mir total gefällt. Mag ich sehr. Freizeiten hatten wir ganz viele organisiert in der Vergangenheit. In Brasilien, in Deutschland haben wir ganz, ganz viele Freizeiten organisiert und das ist etwas ganz Tolles, dass man da 3 Tage zusammen ist, außerhalb von unserem Alltag, dass man da zusammen ist mit Christen und man betet, man lobt, man sitzt um einen Tisch herum und den ganzen Tag, 3 Tage lang. Aber das alles kostet, versteht ihr? Alles geht immer zum gleichen Punkt zurück. Ich hoffe, dass du es verstanden hast, lieber Teilnehmer, dass wenn die Gemeinde mehr Geld hat, dies sich auswirken kann in einen qualitativ hochwertigeren Dienst, was sich auswirken kann, dass mehr Menschen zum Evangelium gewonnen werden und geistlich erbaut. Wenn wir diese Verknüpfung verstanden haben, wenn die Gemeinde mehr Geld hat, nicht alle Gemeinden ticken so. Es gibt ja auch Gemeinden, die, wenn die mehr Geld haben, dann denken die, oh toll, unser Bankkonto ist voll. Das ist falsch. Okay, das ist falsch. Aber es gibt Gemeinden, die das richtig sehen. Die denken, wir haben ja mehr Geld, deswegen lasst uns hier mehr Freizeiten, mehr Seminare, mehr Lobpreis, dies und das machen. Okay, so ist dann richtig. Es gibt Gemeinden, die das so machen. Und wenn wir das verstanden haben, wenn wir mehr Geld haben, dann können wir die Geistlichkeit fördern, das geistige Leben fördert, kann das geistige Leben besser werden. Nicht automatisch, wir können geistige Leben nicht kaufen, wir können nicht hingehen und sagen, hier, ein 100er Schein gibt mir geistliches Leben. Okay, so ist das nicht, aber so indirekt, dadurch, dass diese Bereiche gefördert werden, besser darstellen, Kinderarbeit, Jugendarbeit, Lobpreis und so weiter, alles, wie kann man sagen, bessere Materialien, bessere Ausbildung für die Menschen, die das machen. Und deswegen möchte ich hier die Menschen, die in der Gemeindeleitung sind, aufwachen für diesen Gedanken, dass wir uns Gedanken machen, wie kann die Gemeinde zu mehr Geld kommen? Wie kann die Gemeinde ihre Finanzen verbessern, damit sie mehr investieren können? Viele Gemeinden, die denken, wir haben unsere Rechnungen bezahlt, deswegen ist alles gut, hatte ich vorher schon gesagt. Lass uns einen Schritt weitergehen und sagen, wir haben unsere Rechnung bezahlt, jetzt lass uns bemühen und gucken, wie wir das ausweiten können. Wie kann man sagen, Schritte wagen können, neue Projekte machen, neue Bereiche anfangen, etwas Neues anfangen. Und das alles kostet, aber das wird funktionieren. Leitet bedeutet verwalten, das heißt, wie wir die Ressourcen am besten nutzen. Was bedeutet Ressourcen? Bedeutet sehr vieles wie immaterielle Werte, Fähigkeiten, Gaben, Kenntnisse aller Mitglieder. Die Gemeindeleitung, die guckt, was können unsere Mitglieder, welche Fähigkeiten haben unsere Mitglieder, wie können wir das am besten verwalten, wie können wir machen, dass die Menschen, die etwas können, die eine Fähigkeit haben, auch in der Gemeinde gefördert werden, sich gut fühlen und das einsetzen können, damit sie sich nützlich fühlen vor Gott, gebraucht werden vom Heiligen Geist und so. Das ist ja ein Aspekt der Sache und Ressourcen bedeutet auch ja materielle Sachen, Gebäude, Möbel, Geld und so weiter. Und das alles ist ein Paket. Alles ist ein Paket. Damit die Menschen ihre Talente einsetzen, brauchen sie auch einen Raum und brauchen sie Möbel. Und deswegen ist alles verbunden. Wir können nicht trennen, sagen, hier geistliche Sachen, getrennt von materiellen Sachen. Wie wir diese Ressourcen in der sinnvollsten Art und Weise einsetzen, damit so wenig wie möglich verloren geht, verschwendet wird. Und das Neue entstehen, dass die Menschen neue Fähigkeiten entdecken, neue Gaben entdecken, und dass dann auch mehr Geld erscheint. Das alles wächst. Das bedeutet, die Ressourcen gut verwalten. Deswegen ist es wichtig, dass die Gemeindeleitung sich regelmäßig versammelt, um das Thema Finanzen und wie man die finanzielle Lage verbessern könnte. Und wie man mehr investieren könnte. Ja, ich habe das erklärt, was ich mit investieren meine. Regelmäßig sich versammelt. Die meisten normalen Gemeinden, große, mittelgroße Gemeinde, versammeln sich monatlich. Die Gemeindeleiter, das Leitungsteam versammelt sich monatlich, um sich Gedanken zu machen, wie können wir uns verbessern, alle Bereiche unserer Gemeinde verbessern und ja auch logischerweise der finanzielle Bereich, finanzielle Reserve. Es ist ja auch logisch, dass wenn die Gemeinde eine Reserve hat, die Lage dann entspannter ist. Logisch, weil Überraschungen können passieren, Notfälle können passieren, und wenn die Gemeinde so ein bisschen auf der hohen Kante hat für solche Notfälle, dann ist es ja besser, entspannter, als wenn die Gemeinde immer so messerscharf alles kalkuliert hat, versteht ihr? Ein Sparbuch für Notfälle. Andererseits, wenn die Lage eng wird, kann es eine Chance sein, die Mitglieder wieder zu motivieren. Manchmal geschieht das, dass die Gemeinde dann immer, ich sag mal so, in die Enge getrieben wird, dass sie immer weniger Geld hat, und irgendwann sagen die Leute, so geht das nicht weiter, wir müssen nachdenken, wo das Problem liegt. Irgendwas läuft hier falsch, ne? Lass uns hier alles unter die Lupe nehmen. Okay, ne? Gut. Nächste Überschrift, fehlende Spendenbereitschaft. Fehlende Spendenbereitschaft ist schlimm. Ne? Schlimm war, warum meine ich, dass es schlimm ist? Weil ich spendenfroh bin. Ich bin spendenfroh. Ich mag der Gemeinde spenden, dem Reich Gottes spenden, finanziell helfen. Wenn ich in einem Gottesdienst bin, freue ich mich, wenn ich auch mein Portemonnaie aufmachen kann und da einen Schein rausnehmen und im Klingelbeutel reinwerfen. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich, weil ich weiß, dieses Geld wird gut investiert, damit wir hier einen tollen Raum haben, damit der Pastor bezahlt wird, damit hier der Strom bezahlt wird und so weiter und so weiter, dass die Gemeinde hier viele Aktivitäten hat. Ne? Und deswegen freue ich mich, das zu machen. Aber es gibt Situationen, wo die Menschen sich nicht freuen. Wenn die denken, oh, ne? Hier eine Spende machen, nein, und so, ne? Versteht ihr? Und dann sollen wir denken, warum? Warum gibt es Situationen oder Leute, die nicht bereit sind zu spenden oder es nicht mögen oder nur schwer? Es gibt mehrere Gründe. Zum Beispiel, hier habe ich drei Beispiele genannt. Nummer eins, fehlende Geistlichkeit. Spendenbereitschaft ist oft Ausdruck von Geistlichkeit. Ja, die Menschen, die Jesus intensiv lieben, lieben ihn auch sein Werk, sein Reich, und deswegen lieben es auch, dieses Reich zu unterstützen, finanziell. Ne? Deswegen, wenn die Menschen spendenresistent sind, kann man denken, vielleicht liegt da dieses Problem vor. Die sind nicht geistlich genug, die beten nicht genug, die lieben Jesus nicht genug. Ja? Dann, wenn es dieser der Fall ist, dann sollte die Gemeinde denken, was machen wir hier? Ne? Sind wir eine christliche Gemeinde oder was? Ne? Wo die Menschen hier nicht gefördert werden in ihrer Liebe zu Jesus? Ne? Da haben wir ein Problem, wir müssen mal gucken. Ne? Machen wir unsere Aufgabe richtig? Ne? Fördern wir die Geistlichkeit, dass die Menschen mehr beten und Freude haben, das Reich Gottes zu unterstützen? Ne? Es gibt ja Gemeinden, die ziemlich lau oder tot sind. Es gibt ja solche Gemeinden und denken, oh, warum kommt so wenig Geld ein? Warum wollen die Leute nichts spenden oder so? Ja, manchmal kann dies das einer der Probleme sein. Eine Erneuerung, eine Erweckung, eine geistliche Erweckung fehlt, sollte kommen in dieser Gemeinde. Punkt Nummer zwei, fehlende Transparenz. Ja. Fehlende Spendebereitschaft kann auch ein Reflex von fehlender Transparenz sein. Das bedeutet, dass die Mitglieder der Gemeinde, der Leitung der Gemeinde, nicht genügend vertrauen. Dass die Mitglieder der Gemeinde denken, ah, dieser Vorstand oder der ist nicht gut, ne? Der ist komisch, dieser Vorstand, der geht nicht korrekt mit den Geldern um, oder irgendwie vertrauen die Menschen nicht an dieser Gemeindeleitung. Ne? Vielleicht wegen fehlender Transparenz im Sinne von, man spendet, man weiß nicht, wohin dieses Geld geht. Man spendet und alles verschwindet. Man weiß nicht, wohin das Geld fließt. Niemand weiß, wie viel Geld die Gemeinde auf dem Konto hat. Niemand weiß, ob die Rechnungen bezahlt wurden. Die verlangen nur Geld. Spende, Spende, Spende. Aber niemand weiß, wohin das Geld geht. Deswegen Transparenz ist ganz wichtig. Ich hatte vorher am Anfang schon gesagt, ich werde zurück zu diesem Wort kommen. Transparenz bedeutet, den Mitgliedern der Gemeinde erzählen, wie viel Geld die Gemeinde hat und wofür dieses Geld ausgegeben wurde. Und dann können die Mitglieder wissen, ah, okay, die Gemeinde hat dies und diese Spesen und die Eingänge sind so und so, und deswegen, okay, müssen wir mehr spenden, weil, ne? Und das schafft Vertrauen. Vertrauen, wenn die Gemeindeleitung hingeht und sagt, Leute, der Gemeinde geht's gut oder geht's schlecht, es kommt so und so viel Geld rein, so und so viel Geld raus, wir haben das hier gekauft, wir haben hier renoviert, wir haben das hier bezahlt, diese Rechnung bezahlt und so weiter. Und dann denken die Mitglieder der Gemeinde, ah toll, ne, jetzt weiß ich, wohin das Geld gegangen ist, jetzt kann ich ja mit Freude spenden. Fehler Nummer 3, warum vielleicht fehlende Spendenbereitschaft ist, fehlende Kommunikation. Ja, vielleicht umgekehrt. Fehlende Kommunikation im Sinne von, ne, vielleicht geht's der Gemeinde schlecht, aber die Gemeindeleitung will diesen Eindruck nicht weitergeben. Die Gemeindeleitung denkt vielleicht, oh, wir müssen dieses Problem selber lösen, weil wir wollen die Mitglieder ja nicht erschrecken. Wir wollen nicht, dass die Mitglieder einen schlechten Eindruck haben von der Gemeinde, wenn wir sagen, dass die Gemeinde nicht mehr genügend Geld hat, um die Rechnungen zu bezahlen oder so. Und wir müssen gucken, wie wir selber, das heißt, wie die Gemeindeleitung das Problem löst. Ne? Und dann sagt die Gemeindeleitung, liebe Mitglieder, bitte hier Klingelbeutel, ne? Geht vorbei, bitte wirft da 1 Euro rein oder so und dann werfen ein paar 10 Cent rein oder so. Und die Gemeindeleitung sagt, oh nein, ne? Wir brauchen mehr, ne? Vielleicht muss man hingehen und sagen, Leute, wisst ihr was, die Gemeinde geht gleich pleite, wenn ihr nicht hier ein bisschen stärker was reintut. Ne? Und viele würden sagen, das wusste ich gar nicht. Ne? Warum sagt ihr das nur jetzt? Ne? Versteht ihr? Deswegen muss man ja manchmal darüber reden. Nächster Punkt, große Projekte. Manchmal muss eine Gemeinde ein großes Projekt anvisieren. Grundstück kaufen oder ein Gebäude bauen oder sowas. Ne? Und das ist wirklich gefährlich, ne? Wirklich gefährlich. Das, ne, kann schief gehen. Und da muss man es ganz toll machen. Das muss man ganz korrekt machen, damit es richtig geht. Viel kommunizieren. Das heißt, mit der Gemeinde reden und gucken, ob die meisten Mitglieder der Gemeinde damit einverstanden sind, ob die meisten Mitglieder der Gemeinde das auch so sehen, dass die Gemeinde jetzt ein Grundstück kaufen muss oder ein Gebäude bauen muss. Und wenn die meisten das dann wirklich so sehen, dann werden sie das auch unterstützen. Aber wenn nur wenige das so sehen und der Pastor oder der erste Vorstandsvorsitzende sagen, nee, aber weißt du was, ich bin überzeugt, ich ziehe das jetzt durch, ne? Und später zahlen die Mitglieder nicht, ne? Versteht ihr? Und das ist problematisch. Deswegen lasst uns das gemeinsam machen. Lasst uns das gut kommunizieren, mit den Mitgliedern das besprechen, damit alle, ne, sagen, wir packen mit, wir schaffen das, ne, zusammen. Konkrete Tipps für eine gute finanzielle Situation. Punkt Nummer 1, spendet immer zu 2 zählen und den Betrag sofort notieren in einer Quittung oder Tabelle. Ganz wichtig, zu 2 zählen, weil, ja, wie man weiß schon, Judas, ne, hat geklaut vom Beutel, ne, und es kann ja immer mal passieren, dass jemand da die Versuchung nachgibt, da sich da einen Schein einzustecken. Und deswegen ist wichtig, man würde denken, in einer christlichen Gemeinde, da passiert sowas nicht, ne? Am besten, ne, aufwachen und denken, ja, wenn es schon mit Jesus passiert ist, noch mehr heute. Und ich kenne genügend Fälle, um das zu bestätigen. Dass es wirklich sowas oft passiert. Öfter als man möchte. Öfter als man denkt. Und deswegen ganz wichtig, das hier so zu machen und dann ist es, dann haben wir Ruhe. 2 zusammen zählen und dann schreiben in einer Quittung und gucken und unterschreiben. Nummer 2, die Spenden während des Gottesdienstes sammeln am besten am Ende des Lobpreises. Warum? Weil Spenden sind ja auch ein Opfer und Opfer ist eine Anbetung. Deswegen ist es ja wichtig, das ist die Anbetungszeit, Lobpreis, meistens so am Ende des Lobpreis macht man dann diese Anbetungslieder und dann sagt man so, lass uns auch dem Herrn anbeten mit unseren Spenden. Spenden sind Opfer. Punkt Nummer 3, mindestens jährlich die finanzielle Situation der Gemeinde den Mitgliedern mitteilen, zum Beispiel in der Mitgliederversammlung, ganz wichtig. Nummer 4, immer Feedback geben. wenn zum Beispiel für eine bestimmte Sache Spenden gesammelt wurden, später, ein paar Wochen später, berichten, wie viel eingesammelt wurde und dass der Empfänger sich dafür bedankt und so weiter, dass Leute wissen, okay, ich habe da gespendet und das Geld ist nicht irgendwo verschwunden im, ne, in der Cloud oder so, sondern es ist wirklich dahin geflossen, wie versprochen oder so. Das, ne, ist wichtig, dieses Vertrauen zu schaffen. Nummer 4, immer Feedback geben. Nein, das hat ihn. 5, ein Mitglied der Gemeinde sollte den Kassenwart sein, nicht der Pastor. Es ist ja komisch, wenn der Pastor die Kasse der Gemeinde macht. Das ist nicht gut. Ne? Da werden immer Leute sagen, ah, guck mal, vielleicht steckt er sich der Geld in die eigene Tasche oder so. Ganz schlimm. Deswegen am besten, wenn es das ein Mitglied der Gemeinde macht. Jemand, der vertrauenswürdig ist und die nötigen Kenntnisse besitzt. Judas war der Kassenwart der Gruppe Jesu. Er war ein Jünger Jesu und war ein Räuber. Das heißt, er war ein Jünger Jesu. Guck mal, ne? Der Sohn Gottes ist gekommen. Einer seiner 12 Jünger war ein Räuber. Ne? Und deswegen, wenn man sagt, jemand, der vertrauenswürdig ist, ist nicht immer leicht, ne? Das zu finden, so jemand zu finden. Und der die nötigen Kenntnisse besitzt. Ja, sowas zu machen, ist ja nicht ganz leicht, hier die Buchführung zu machen, hier alles hier auf Excel-Tabellen einzutippen und die richtigen Berechnungen zu machen, damit alles, wie gesagt, ne, passt und alle Summen und so von den verschiedenen Spalten da alles dann auch korrekt das richtige Ergebnis rausspucken, dass da wirklich die Einnahmen, Ausgaben plus das, was in der Kasse ist und was auf dem Bankkonto ist, das muss alles, ne, stimmen, harmonisieren. Nächster Punkt, nächster Tipp, riskieren. Ja, riskieren. Viele Projekte können nur durchgeführt werden unter bestimmtes Risiko, weil man nicht immer die finanziellen Ressourcen für die Ausführung eines Projekts im Voraus hat. Nicht immer. Es gibt Projekte, wo man das Geld, ne, manchmal denkt, ich kaufe hier mir nur einen neuen Herd, wenn ich das Geld in der Tasche habe, das komplette Geld, um das zu kaufen. Okay, ein Herd, ne, ist noch was anderes als hier in der Gemeinde, ein größeres Projekt, das vielleicht hier ein paar tausend Euro kostet. Und manchmal müssen wir riskieren, manchmal müssen wir sagen, okay, lass uns einen Schritt durch den Glauben machen. Vertrauen, dass die Mittel reinkommen, während der Projekt ausgeführt wird, das Projekt. Manchmal müssen wir das machen. Okay, dann auch gucken, wie die Mitglieder der Gemeinde drauf sind. Wenn die Mitglieder der Gemeinde, wenn wir merken, dass die Bedeutung kapiert haben von dieses Projekt. Deswegen oft müssen wir das so machen, müssen wir sagen, okay, wir haben das Geld heute nicht, aber wir wissen, das brauchen wir, das wird die Gemeinde helfen, das wird nützlich sein. Wenn wir das gemacht haben, es wird es dann der Gemeinde in bestimmten Aspekten besser gehen und so weiter. Deswegen, das ist wichtig, das brauchen wir. Deswegen lasst uns hier vertrauen, hoffen und beten und mit den Mitgliedern der Gemeinde reden, dass wir das machen. Und letzter Punkt, Tipps. Letzter Tipp, sparen oder nicht. Ja klar müssen wir ja immer sparen. Wir können ja nicht das Geld vom Fenster werfen, aber wir können nicht immer nur sparen, weil wer immer nur spart, spart sich zugrunde. Das heißt, die Gemeinde muss ja irgendwann auch renoviert werden. Man kann nicht 50 Jahre lang die Gemeinde nicht renovieren. Irgendwann kommen keine Leute mehr, weil es alles heruntergekommen ist, alles hässlich aussieht, versteht ihr? Deswegen, irgendwann müssen man die Sachen machen, versteht ihr? Wir können nicht 50 Jahre das gleiche Klavier benutzen, was früher, ne, modern war, weil es heute völlig runtergekommen ist und gar nicht mehr richtig funktioniert. Versteht ihr? Das heißt, irgendwann muss man die Sachen machen. Deswegen, manchmal muss man sparen, manchmal muss man ausgeben und muss man schon ein Gefühl entwickeln. Es gibt Zeiten, wo es der Gemeinde schlecht geht, wo es wenig Geld einkommt, dann muss man sagen, okay, jetzt ist eine Zeit, wo man so ein bisschen sparen muss. Aber dann kommen andere Zeiten, wo mehr Geld reinkommt, wo man sagt, so, jetzt ist die Zeit gekommen, lass uns renovieren, lass uns neue Instrumente kaufen oder so weiter. Versteht ihr? Es gibt verschiedene Zeiten. Und letzte Überschrift, Planungen. Planung. Überraschungen sind unangenehm, wenn der Gemeindeleiter die Nachricht bekommt, der Arbeitsbereich XY braucht unbedingt und sofort das teure Gerät XY. Ist es vielleicht ein Schock? Sowas kann passieren. Vielleicht bekommt der Gemeindeleiter die Nachricht, der Beamer ist ausgefallen, ist kaputt gegangen. 5.000 Euro kostet. Es gibt ja Beamer, die 5.000 Euro kosten. Es gibt viele, die ja 500 Euro kosten. Aber okay, vielleicht eine größere Gemeinde, so ein großes Teil. Das ist ein Schock. Und dann denkt man, uhu, was machen wir jetzt? Deswegen Planung, ist gut zu planen. Am Anfang jedes Jahres gucken, was könnte auf uns zukommen. Was könnte auf uns zukommen? Als Vorschlag, auch die verschiedenen Arbeitsbereiche der Gemeinde könnten jährlich eine Kostenaufstellung liefern. Dass die zum Beispiel hier die Kinderarbeit, die Leute, die da mit den Kindern arbeiten, sagen, wir brauchen für dieses nächste Jahr so und so viele Hefte zum Zeichnen, so und so viele Stifte, so und so viele Kinderbücher, so und so viele CDs mit Kinderlieder und ein neues CD-Abspielgerät und so weiter. Wir brauchen das, Und die Jugendgruppe sagt, wir brauchen dieses Jahr eine neue Gitarre, wir brauchen dieses Jahr einen neuen Fußball, wir brauchen dieses Jahr dies und das, und so weiter. Dass die Gemeindeleitung sagt, okay, dann lass mal gucken, die Jugend, die brauchen dies, die Kinder brauchen das und die Frauen brauchen das und die Musiker brauchen das anderes und so weiter. Die Bibliothek braucht auch neue Bücher und so. Deswegen lass uns hier eine Kostenaufstellung machen, damit wir das planen. Das ist viel besser. Auch wenn es einigen unangenehm ist, über Geld zu reden, sollten wir uns darüber so früh wie möglich Gedanken machen, damit wir entspannt das Werk des Herrn machen können, die eigentliche Aufgabe. Damit wir unsere eigentliche Aufgabe machen können, sollten wir uns so früh wie möglich Gedanken machen über die Finanzen, damit das uns nicht überrascht, überrollt. Amen. Lass mich noch hier die drei Fragen lesen zur Überprüfung. Nummer 1. Ist es wichtig, auch kleine Beträge zu protokollieren? Warum? Frage Nummer 2. Erkläre, warum es um mehr geht als die Rechnungen bezahlen, in Klammern, in Gänsefüßchen. Und Frage Nummer 3. Wie kann man die Spendenbereitschaft der Mitglieder der Gemeinde verbessern? Amen. Gott segne euch.